Boy for Life, Berlinathon, der Podcast von Rudolf Hetze. Rudolf ist Politologe, Hochschulgründer und Herausgeber des Magazins Politik und Kommunikation. Vor allem aber ist er eins, überzeugter Fan von unterschiedlichsten Menschen, schillernde Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur oder Politik. Wer von innen brennt und was zu erzählen hat, wird zu Rudolfs Star. Und zwar ganz unabhängig von sichtbarem gesellschaftlichem Status. In diesem Podcast löchert Rudolf seine Stars ab sofort nicht mehr nur im Vier-Ohren-Gespräch, sondern hörbar für alle. Na holla die Waldfee, es geht los! In dieser Staffel dreht sich alles um den Berlinathon. Das Culture Meets Running Herzensprojekt von Rudolf. Sei dabei, wie der wohl bekannteste Fan Berlins in den nächsten Monaten auf joggende Kulturstars trifft, um sie einmal richtig doll zu feiern. Und um sie zu den Hotspots und Hidden Gems der Berlinathon Kulturlaufstrecken zu befragen. In dieser Folge trifft Rudolf Alina Gause, Intendantin des Theater im Palais, Schauspielerin, Sängerin und Autorin sowie Psychologin. Ein ganz schönes Powerpaket. Es geht um das Leben als Künstlerin in Berlin, die Berliner Bühnen sowie die Diva namens Berlin. Ja, richtig gehört. Aber hört selbst rein bei Fanboy for Life Berlinathon.
Podcast Fanboy for Life findet heute statt im Theater im Palais Berlin. Und das ist ganz in der Gegend, wo meine Arbeit ist. Und ich war hier schon ganz oft zu Gast. Aber ehrlicherweise, so richtig habe ich es erst heute beim Vorbereiten begriffen, was das für ein schöner himmlischer Ort ist und was für ein schönes Konzept hinter dem Ganzen steckt. Und umso mehr freue ich mich heute, Alina Gause, die Intendantin und auch Runnerin, kommen wir ein bisschen auch noch dazu, ja, im Podcast zu haben, weil sie hat so viele schöne Aspekte, auch was das Bühnenleben insgesamt angeht, sehr vielseitig. Freue ich mich sehr, dass ich hier sein kann. Wie geht's dir?
Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ja, mir geht's ja gut. Das Wetter ist schön, aber wir haben uns früh getroffen und ich konnte nicht laufen gehen.
Du läufst wirklich morgens vor der Arbeit manchmal?
Ja, gerne vor der Arbeit oder auch am Wochenende.
Ja, bist du schon lange eine richtige Rennerin?
Ich bin keine richtige. Ja. Also ich bin wirklich, bin auch zum Laufen so gekommen, dass ich irgendwann verstehen musste, ich habe sehr, sehr langsam angefangen. Ja. Irgendjemand hat mal gesagt, der Horizont kommt bei dir kaum näher, wenn man dich laufen sieht. Aber so habe ich es angefangen, einfach mehr auszubauen. Und ich habe es früher gehasst. Also ich habe Laufen eigentlich gehasst. Ich wäre eine Tanzausbildung und das war eigentlich immer eher mein Sport. Aber Laufen ist so einfach. Man kann einfach irgendwo hingehen, man kann sich jemanden schnappen, man kann sich unterhalten und so. Und so habe ich es dann immer mehr integriert. Und jetzt manchmal jogge ich, manchmal walk ich, also Nordic Walking dann mit den Stöcken tatsächlich. Ja. Und ja.
Du hast ja auch einen nicht Spitznamen, sondern einen Künstlernamen.
Genau, Alina Lieske, so ein richtig typischer Berliner Name, Lieske. Ja. Und es ist mein Mädchenname und den wollte ich mir eigentlich eintragen lassen als Künstlernamen, aber das ging nicht.
Also das
hätte
geht
ich mich,
nicht.
Nee. Hätte ich mich Sunny Sunshine genannt oder so, dann hätte ich das eintragen können, aber nicht mit dem Mädchennamen. Ich habe es aber dann beibehalten und habe irgendwie nicht so dran gedacht, dass ich unter Gause, unter meinem angeheirateten Namen, irgendwie auch noch einen Lebensweg oder einen beruflichen Weg mache. Und jetzt sind die beide so auf einer Ebene und deshalb bin ich mal Gause und mal Lieske, so ein bisschen verwirrend, aber ich habe es jetzt einfach so gelassen.
Na, das hat ja vielleicht auch Vorteile. Da kann man zwei Seiten auch ausleben. Alina Gause ist dann mehr die Managerin, die Intendantin, würde ich dann tippen, oder?
Ja, also ich habe so zwei berufliche Hauptstränge gehabt. Ja. Also ich habe sehr früh angefangen zu tanzen, zu singen, zu spielen, habe da meine Ausbildung gemacht hier in Berlin in Gesang, Tanz und Schauspiel und habe dann erstmal auch hier an vielen Theatern gespielt, getanzt und gesungen. Und das eben alles unter Lieske. Und dann habe ich aber einen zweiten beruflichen Weg eingeschlagen, habe Psychologie studiert. Und da habe ich mich dann sehr schnell nach dem Abschluss auf kreative Persönlichkeiten, Prozesse, Institutionen spezialisiert. und habe dann angefangen, dazu Bücher zu schreiben, habe hier in Berlin eine Beratungsstelle eingerichtet und das war alles unter Gause.
Das erste Buch war The Artist's Way of Life, oder?
Nee, das erste Buch war Warum Künstler die glücklicheren Menschen sein könnten. Das war mein erstes Buch.
Ach, schön.
The Artist's Way of Life, davon abgekürzt A.Way, ist mein Büro hier, ist die Beratungsstelle. Und das ist so ein bisschen angelehnt daran, ja, was ist denn der Artist's Way of Life? Wie leben Künstler und Künstlerinnen? Was macht die aus? Was können die besonders gut? Was können sie besonders schlecht? Womit müssen sie umgehen im Leben? Und wie stellt man sich am besten als Künstler oder Künstlerin auf? Denn ich glaube, es wissen alle, ob sie nun in dem Beruf sind oder nicht, dass es nicht so leicht ist.
Absolut. Und bei uns, ich komme ja auch aus dem Bildungsbereich, deswegen fand ich das so spannend, das Ganze. Wir sagen bei uns in der Quadriga immer, die Branche ist das Allerwichtigste, sich auszusuchen, in deinem Fall der Kultur. Mhm. Und innerhalb deiner Branche kannst du eigentlich alles machen. Das ist so ein bisschen so ein Grundsatz. Wir glauben halt, dass Menschen, die in irgendwas gut sind, auch wechseln können und nicht ihr Leben lang das Gleiche machen sollten. Also wenn du Pressesprecher bist, kannst du auch HR-Manager werden, kannst du auch Vertriebsmanager werden,
schön, etc. Ja.
Und jetzt habe ich ja gesehen, bei dir ist es ja schon so angelegt, dass du ja schon eine Multi-Ausbildung gemacht hast. Hm. Wie würdest du das denn einschätzen?
Ich zum Beispiel als Sängerin, ich habe eine klassische Ausbildung. Das heißt, ich lerne eine ganz bestimmte, grundsätzlich für die Stimme gute Technik. Und damit kann ich dann Klassik singen, ich kann auch ein Chanson singen, ich kann auch ein Musical-Stück singen. Und natürlich ist es dann die Frage, wo geht denn jetzt meine Liebe hin? Welche Musik reizt mich am meisten? Wo eigne ich mich auch? Wo will der Markt mich auch haben? Und dann kann ich mich natürlich spezialisieren. Aber sagen
du bist,
wir mal,
wenn ich dich wahrnehme, eher universal aufgestellt, richtig? Ist ja schon in deiner Ausbildung angelegt sozusagen. Du kannst schreiben, du kannst singen und du kannst schauspielen sozusagen. Also, das heißt, theoretisch könntest du auch eine Bühne ganz alleine einmal voll machen.
Mache ich ja. Also mit meinem Soloabend, also wo ich dann die Musik geschrieben habe, die Texte geschrieben habe, den inszeniert habe, dann am Klavier sitze, singe. Hier habe ich nur einen Gitarristen, ganz tollen Gitarristen auch mit dabei oder so. Aber ich habe den auch oft alleine gemacht. Und ich habe nächstes Jahr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Das heißt, es ist schon lange her, dass ich meine Ausbildung gemacht habe.
Du hast 40 irgendwas.
Nächstes Jahr, genau. Genau.
Ich frage jetzt nicht weiter.
Und es ist natürlich so eine Sache, als ich damit angefangen habe und es für mich aber ganz normal war, zu tanzen, zu singen, zu spielen. Ich war in Kanada zur Schule gegangen zwischenzeitlich und da in Amerika ist das eher so gang und gäbe. Ja? Ja. Man sagt, okay, du willst auf die Bühne, dann lern bitte alles, was auf der Bühne hilfreich ist. Wie gut du dann darin wirst, im Tanzen oder im Singen, das kann man dann sehen. Ne? Ja. Aber da ist es eher gang und gäbe. Und hier war es eher so, ach so, du hast es jetzt sehr positiv ausgedrückt, universal aufgestellt. Und viele haben damals gesagt, ach so, du kannst dann nichts richtig. Und alles nur so ein bisschen.
Ja.
Und das würde ich eben so nicht sehen. Natürlich habe ich werde sicher Dinge haben, wo man sagt, okay, da ist sie wirklich gut drin. Und das hat sie auch gelernt und integriert sie, aber da ist sie jetzt keine Expertin drin oder so. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber für mich im Kern ist es so, es gibt kreative Persönlichkeiten und dann sucht sich da Wasser seinen Weg. Was habe ich denn in meiner Umgebung für Ausbildungsangebote?
Das heißt aber, das, was du machst, ist dann auch schon wieder eine eigene Gruppe. So viele wird es nicht geben davon, oder? Wohl, die das so wirklich in diesen, ich würde es im Rennen als Triathlon bezeichnen. Ja? Also das heißt, dass du wirklich alle drei Sachen machst und du bist ja dann noch Intendantin bist, das ist natürlich nochmal eine andere Funktion darüber, aber dieses, wie viele Menschen würdest du sagen in Berlin, haben denn das, die es wirklich so aufsetzen selber?
Also eine Zahl kann ich dir natürlich jetzt nicht nennen, aber da gibt's schon einige. Ich würde mal sagen, es hängt eher damit zusammen, wie sehr trauen sich die Kreativen, sich selbst zu definieren und ihren Lebensweg zu definieren. Weil natürlich hat mir niemand gesagt, also weder als ich die drei Sparten gemacht habe, noch als ich Psychologie studiert habe, noch als ich die Intendanz übernommen habe, noch als ich dazu Kinder bekommen habe, da hat niemand um mich herum gesagt, super, das läuft, das wird bestimmt gut. Sondern es war eigentlich viel Widerstand, viel, wie soll das gehen und kann sie das und eigentlich geht das doch nicht und wer weiß, was dabei rauskommt. Und
ich glaube, dass jeder, der in die Kulturszene geht und nicht aus ganz reichem Haushalt kommt, wird auf jeden Fall nicht dafür nur bejubelt, sondern da ist es immer das Thema, was willst du wirklich machen, das ist so schwer. Und es ist ja auch schwer. Also ich habe auch sehr viele Freunde im Freunde im Kreis bei mir, die in dem kulturellen Bereich arbeiten und das ist schon ist eine der schönsten Branchen, scheint mir, weil das ist ganz schön Wettbewerb dann auch dahinter. Ne? Das sind,
absolut.
Und gerade Berlin, die kommen ja auch deswegen hierhin, dann nehme ich mal an. Ne?
Genau, das ist das Tolle an Berlin. Du hast halt hier hast du die Originale.
Ja.
Also weil das ist, ich will da jetzt gar nicht einsteigen in so eine Berlin-Arroganz oder so, sondern es ist einfach so.
Also da bin ich immer dabei. Ich bin ein großer Fan von Berlin. Das ist wirklich die schönste Stadt hier in Deutschland.
Sind wir uns total einig.
So sieht's aus. Und das sage ich als zugezogener Berliner. Ja. Also es ist schon ein, deswegen sind wir ja hier, weil es hier so lustig
es,
ist.
Es ist einfach so, dass Künstler und Künstlerinnen, die irgendwie besser werden wollen, die suchen auch nach der Konkurrenz, die wollen sich messen mit anderen, wo sind die Trends und so. Deshalb hast du hier die Originale, hier werden Dinge erfunden, hier wird wenig aufgewärmt und so. Und es gibt halt viel Begegnungen, die sehr spannend sind. Also Konkurrenz belebt da auch das Geschäft, obwohl das natürlich auch gleichzeitig die größte Herausforderung ist, ne? Dass der Markt so eng ist.
Sag mal, wie bist du denn da jetzt wirklich zugekommen? Also was war denn der Moment, wo du gesagt hast, jetzt willst du Künstlerin werden?
Ich glaube, man ist das. Ich glaube tatsächlich, zu einem Teil ist man das. Es wird nur irgendwann, stellt sich die Frage, mache ich es zum Beruf? Und den Punkt meinst du vielleicht?
Du hast ja genau, du hast ja eigentlich erst den Kunstberuf angegangen und dann bist du ja nochmal reingegangen und hast die übergeordnete Sache gesehen. Das heißt, du hast ja gesehen, also mein Verständnis ist, du hast gemerkt, wie schwer es ist, als Künstlerin und Künstler zu überleben und zu machen. Mhm. Hast wahrscheinlich viel gelernt und hast das dann nochmal als Zusatz gesagt, das will ich weitergeben und das als ganzheitlich zu betrachten. Dann, oder?
Also ich fasse es mal irgendwie knapp zusammen, auch wenn es Jahrzehnte sind, aber ich habe als Kind schon angefangen, Lieder zu schreiben, am Klavier zu sitzen. Ich habe sogar kleine Shows schon inszeniert und aufgeführt in der Schule. Also das ist irgendwie so in einem drin. Und dann ist es in der Regel nur Freude und Kreativität und man lebt sich aus und es macht Spaß. Und dann will man besser werden. Man sieht ja, dass irgendwie die anderen, die das da draußen so machen, die können halt irgendwie richtig singen und die können das irgendwie gut. Also will man es lernen. Und das wollte ich dann eben auch, habe Aufnahmeprüfung gemacht und dann schon während der Ausbildung gemerkt, irgendwie trennt sich jetzt hier gerade was. Also es gibt so den inneren Kern, das, was ich immer damit wollte, da, wo ich damit verbunden bin. Und dann gibt es das, was irgendjemand von mir will.
Und wurdest du unterstützt von deiner Familie dann?
Ich würde sagen, ich wurde nicht behindert.
Das ist schon mal viel.
Ja, also, das ist schon mal viel. Das ist auch gar nicht so despektierlich gemeint. Meine Eltern kommen nicht aus dem kulturellen Bereich. Ja. Ich bin da die erste Generation. Und die waren da auch ratlos, wenn ich denen gesagt habe, so jetzt mache ich übrigens das. Und jetzt habe ich überlegt, ich mache das. Und die sagten, wenn du meinst.
Ja.
Und sie haben mir nie Knüppel zwischen die Beine geworfen. Und sie waren auch immer der Meinung, mach das, was dich glücklich macht und dass ich ein Talent habe, das haben sie irgendwie auch oder wurde ihnen dann auch erzählt von Leuten. So, also insofern unterstützt. Wirkliche Fans sind sie erst geworden, als ich nur noch eigene Sachen gemacht habe.
Echt?
Am Anfang war ich ja in den Theaterstücken drin und so und das hat sie dann nur teils interessiert.
Ja.
Also sind sie auch gerne mal.
Das ist
auch
immer so als Elternteil sehr schwierig. Ich kenne das ja von meinen Kindern oder so. Ja, dann guckt man und dann, kleiner Auftritt.
Genau.
Ganz schön viel Arbeit dafür.
Genau, so, es war so nur teilweise hat sie das interessiert. Ja. Aber meine eigenen Sachen haben sie sehr interessiert. Und zum Ende hin sind sie auch tatsächlich, ich glaube, fast in jede Vorstellung gekommen.
Wie schön,
irgendwie. Cool. Aber also eben zuerst war da dieses Talent, dann habe ich es gelernt und dann kam eben der Markt. Und das war schon eine große Ernüchterung. Ja. Also muss ich jetzt leider so sagen, wie wenig ich von dem, was ich liebe an der Tätigkeit, da wirklich realisieren konnte.
Das heißt, die Ausbildung war wunderschön. 4,5 Jahre.
War furchtbar. Mir auch.
Und die war furchtbar. Furchtbar. 4,5 Jahre
tut
furchtbar.
Es tut mir leid.
Wir sagen nicht, wer es war, aber
es war nicht schön. Tatsächlich, ich schreibe ja auch darüber. Und also insofern, ich
4,5 Jahre nicht so lustig.
Ich oute mich da und ich bin auch wirklich in allerbester Gesellschaft. Also sehr, sehr viele Kreative sagen, ich bin Sängerin, Tänzerin, Musikerin oder irgendwas geworden, obwohl ich die Ausbildung gemacht habe.
Sag mal, dann frage ich dich jetzt mal, wenn man jetzt so, also wir haben ja viele Läuferinnen und Läufer, die wollen jetzt auch mal sich weiterentwickeln hier. Ja. Und wenn man jetzt rein will in eine Ausbildung, hat sich das verändert jetzt? Also wie macht man eine Karriere? Also bewirbt man sich beim Theater?
Also es kommt ein bisschen drauf an, was man machen möchte. Möchte ich auf die Bühne, sollte ich unbedingt das Handwerk lernen. Ich sollte unbedingt schauen, dass ich eine Stelle finde, wo mir eine richtig gute Stimmtechnik, eine richtig gute Schauspieltechnik und
also
sowas.
Also einfach losgehen und sich bewerben ist nicht so. Es ist jetzt nicht so,
das dass wird man wenig
wird weniger Erfolg genommen. Ja?
Im Film ist das anders.
Ja.
Im Film ist es anders, da gerne einfach losgehen.
Da werden halt die Charaktere schon danach gesucht.
Genau, und es wird sehr es dieses dann natürliche gesucht, sehr authentische. Und da gibt es ganz viele Wege rein.
Ja.
Ich glaube, auf der Bühne ist es schon deshalb wichtig, dass man sein Material erhält.
Ja.
Weil auch wenn man ganz toll singen kann, muss man möglicherweise eine Tournee durchstehen. Ja. Man muss einen 2-Stunden-Abend durchstehen, am nächsten Tag wieder, vielleicht 8 Shows die Woche. Und aber wir haben halt auch 100.000 Genres und es darf eben so sein, dass ich sage, weiß ich nicht, die Volksbühne, das Gorki, das Theater im Palais, das Deutsche Theater, die Vaganten, irgendetwas davon ist ja gar nicht meins. Mhm. Also da muss ich ja überhaupt nicht reingehen, das gefällt mir gar nicht und das interessiert mich auch nicht. Und da gehe
das würde dir nicht passieren, wie ich dich hier anschaue?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin super subjektiv und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Nur der Unterschied ist
aber
vielleicht...
Aber gehst du überall hin auch?
Ich gehe auch hin, solange es meine Zeit irgendwie zulässt. Ja. Aber das ist leider so, dass wenn man selbst ein Theater hat und wir haben hier Spielbetrieb von Mittwoch bis Sonntag, teils stehe ich also selbst auf der Bühne, teils gucke ich, wie die Produktionen, die ich vielleicht auch mitgestaltet habe, wie die so laufen. Und dann haben wir Gastspiele und das ist meistens oder oft die einzige Gelegenheit, dass ich die sehen kann auch. Und dann finde ich das eine Art von Respekt, auch da zu sein und zu gucken, wie ich spiele. Deshalb bleibt mir wenig Zeit gerade. Ja. Aber trotzdem möchte ich natürlich ungefähr wissen, was da so läuft und gucke mir dann schon natürlich Sachen an. Und ich bin super subjektiv. Ich lasse mir auch nicht nehmen, in der Pause zu gehen, wenn ich was ganz furchtbar finde.
Ja.
Aber ich finde wichtig, dass ich dabei nicht denke, ich habe die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Also, dass ich nicht meine Meinung ist nun der Wahrheit letzter Schluss. Also, während ich vielleicht in der Pause gehe, hat die Vorstellung vielleicht Standing Ovations am Ende. Und das finde ich toll. Also ich finde das toll, dass Kunst aus Begeisterung entsteht.
Absolut.
Also dass man eben auch Fan von etwas sein kann, was jemand anders vielleicht überhaupt nicht versteht.
Ja.
Und wo man sich vielleicht auch erstmal eingucken muss oder so. Und ich finde das toll. Also das darf so sein.
Also ich bin ja meistens vor allem richtiger Fan von allen Sachen, die ich überhaupt zum ersten Mal höre und nicht so richtig verstehe. Deswegen bin ich auch schon mal relativ richtig dann da. Und muss ich auch sagen, wo ich reingehe, gerade dann am meisten freue ich mich etwa, wenn es meine Richtung ist und die ist richtig gut. Mhm. Das war sehr schwierig, zum Beispiel beim politischen Comedy bei mir.
Ja.
So, da muss ich dann halt wirklich gut und schön, also für mich aus meiner Perspektive, da habe ich dann eine Meinung dazu. Und dann gehe ich ja ganz oft rein in irgendwelche Communities, wo ich dann denke, was es alles gibt. Also mit welcher Hingabe es da vorgetragen wird und wieder Gefühle rüberkommen und sich auch Menschen dort ja identifizieren, weiterentwickeln, gemeinsam dort. Ist ja praktisch wie so eine Art kleiner Bildungsgang, wenn man in so ein Theaterstück dann auch reingeht.
Absolut.
Ja. Mhm. Jetzt ist man auf der Bühne, man kann tanzen, singen.
Spielt noch ein Instrument.
So. So, was wäre da deiner Meinung nach? Gibt es da schon große Unterschiede, die man da machen muss, wo man sagen muss, das ist ein anderer Typ als zum Beispiel Tanzen soll sehr disziplinieren, habe ich gehört. Vor allem das Ballett sind ganz besondere Menschen dort. Ja.
Also es gibt schon Unterschiede. Also man sagt ja zum Beispiel, also es gibt ein paar psychologische Studien, die das auch sagen, dass zum Beispiel Sänger und Sängerinnen eher die Frohnaturen sind oder eher, also dass die eher etwas frohnatürlich sind. So.
Ja.
Was auch
macht
keinen
Sinn, also die 80er Jahre auf jeden Fall, da ist ja jeder Song eine gute Laune.
Was auch insofern Sinn ergibt, weil selbst singen macht einfach auch wirklich froh.
Das stimmt.
Wissen Leute, die im Chor singen, auch einfach amateurmäßig oder so. Ne?
Ja.
Schauspiel aktiviert eher so eine sehr selbstkritische Richtung, eine sehr kognitive Richtung, auch sehr, also eben immer wieder kritisch zu hinterfragen, das Dasein, sich selbst. Deshalb ist es gar nicht mal so selten, dass es auch einen Hang zur Schwermut ja. dann vielleicht da auch gibt. Aber eher in der Auseinandersetzung auch mit den Stoffen.
Also wenn ich so überlege, bei dem Gesang, da hat es ja immer auch immer den, die Melodie, da bleibt es ja so ein bisschen die Emotion. Beim Schauspieler, manchmal hat man Angst, manchmal freut man sich, manchmal. Also mein eigener Status verändert sich ja ständig.
Man hat auch eben festgestellt in Studien, dass zum Beispiel imaginierte Gefühlszustände oder überhaupt Zustände, dass die Ähnliches hervorrufen wie die echten Zustände. Das heißt, wenn ich Lebensbedrohung spiele, wenn ich Depression spiele, wenn solche Sachen, dann werden eben auch ähnliche Hormoncocktails freigesetzt. Ja. Das heißt, es ist auch kein Wunder. Damit muss man auch ein bisschen umgehen.
Ja.
So, und Tanz, es ist tatsächlich so, ich habe ja viele Interviews auch für meine Bücher mit Künstlern, Künstlerinnen geführt. Und bei den Tänzern und Tänzerinnen ist es so, dass die oft fragen, bin ich Künstlerin? Weiß ich gar nicht. Also, nö, ich mache einfach, wie mir hier gesagt wird. Ja. Also das ist auch ein sehr disziplinierter Job. Mhm. Und es ist eben auch etwas, wo du wahnsinnig jung in Rente gehst.
Habe ich auch gehört. Du machst dir die Knochen kaputt wie beim Handball, ne?
Auch das. Ja. Und du musst halt wahnsinnig früh, musst du überlegen, wie ist meine Transition, ja, nach dem aktiven Tanzberuf. Das finde ich ja so toll im Friedrichstadtpalast zum Beispiel, dass eben viele ehemalige Tanzende da dann andere Positionen übernehmen, in den Büros oder so und dann das Haus eben kennen seit 40 Jahren. Ja? Also erst aus der Tänzerin-Perspektive und dann vielleicht im KBB oder so.
Ja, ich glaube auch in der Politik sind ja auch so ein paar Leute, die getanzt haben. So. Mhm. Das müssen wir sonst mal nochmal nachschauen. Ich meine, Ursula von der Leyen war so im Ballett. So.
Da weißt du jetzt mehr als ich.
Und jetzt schauen wir doch mal nach. Aber es ist ein sehr disziplinierter Job sozusagen.
Also ich glaube, es gibt Menschen, die Lust haben, in einer Sache ganz in die Tiefe zu gehen. Also weiß ich nicht, das sind dann im klassischen Gesang die Mozart-Spezialisten und Spezialistinnen oder Wagner oder so. Und es gibt Leute, die eher dieses Allrounder-Ding haben. Für mich ist es eben, ich gucke aus einer ganz anderen Perspektive. Ich gucke auf ein Thema und wie will ich das Thema jetzt umsetzen? Und dann fange ich erstmal an zu schreiben und dann habe ich vielleicht irgendeine Perspektive. Ich habe zum Beispiel jetzt ein Stück hier geschrieben, was so den Generationenkonflikt ein bisschen aufnimmt. Also wo wir einen Misanthropen, Psychotherapeuten, Älteren haben kurz vor der Rente, der völlig digital, völlig aus der Welt gefallen ist und die Welt beschimpft. Und dann haben wir eine 30-jährige Junge, die nur aufs Wellness guckt und irgendwie versucht psychisch. Also ich nehme das so komödiantisch auseinander und dann gucke ich eben, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Die eine soll jetzt das und das sagen. Ah, da brauche ich vielleicht ein Lied. Es ist besser, in einem Lied das auszudrücken. Das andere ist vielleicht eher ein Dialog. Und dann gucke ich, welches Instrument passt dazu? Was kann ich auch realisieren hier mit den Mitteln? Ne? Was können wir finanzieren? Also ich gucke immer eher, was will ich erzählen? Was will ich erzählen? Wie will ich es erzählen? Und was, glaube ich, wird für das Publikum am unterhaltsamsten, anrührendsten, mitreißendsten sein? Und dann stelle ich einfach das Team so zusammen und gucke dann.
Wo kommen die her? Also du hast, ich habe auf der Webseite mal geschaut, da sind ja einige. Das ist dein Team so. Und dann, die können ja nicht alles abdecken hier.
Nee.
Genau. Habe ich auch gedacht, das kann ja nicht sein.
Genau. Also,
und, das heißt, du hast ja ständig Leute, die bewerben sich ja die ganze Zeit? Oder
also
wie funktioniert
es ist
das
tatsächlich
Ganze?
So, dass sich ständig Leute bewerben.
Wie viele Bewerbungen hat man so hier in der Woche? 5?
So ungefähr, würde ich sagen.
Die bewerben sich einfach so.
5, aktiv, ja, vielleicht 5 bis 10 in unterschiedlichen Dingen in der Woche, würde ich mal sagen, ungefähr so.
Und die sichtest du auch wirklich alle? Nee, geht's wahrscheinlich nicht, ne? Weil das wird ja jemand geben,
der
so ein bisschen.
Ja, weil der Prozess ist ein anderer. Ich habe neulich mal festgestellt, also gerne bei mir melden, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber ich habe den Eindruck, dass ich anders rangehe.
Du hast das vielleicht Thema und suchst selber dann?
Eher, also bei den großen Häusern, anderen Häusern ist es, glaube ich, eher, dass man ein Stück hat, einen Autor hat, was weiß ich, man sagt, oh, wir wollen jetzt irgendwie nochmal Shakespeare irgendwie nochmal neu definieren oder wir wollen irgendwie König Lear nochmal auf die Bühne bringen oder Kleist oder was weiß ich. Und dann sucht man das Team und dann gibt es Riesenvorsprechen. Bei mir ist es eher so, mich interessiert ein Thema auf der einen Seite, das war aber so im Hintergrund, und dann, was mich vor allem interessiert, sind Künstlerpersönlichkeiten. Mhm. Meine Begeisterung für jemanden, wie er seine Kunst ausübt. Mhm. Es gibt einfach Leute, für die ich mich, da bin ich Fan dann. Also ich finde toll, wie die singen, ich finde die als Künstlerpersönlichkeiten toll. Die begeistern mich.
Aber die und dann überlege ich mich. Die sprichst du dann an auch?
Oder? Ich lerne sie kennen vielleicht. Also ja. Zum großen Teil war es so, ich habe vor 3 Jahren hier angefangen und ich glaube, naja, sagen wir mal, 70% von dem, was stattfindet, ist auf dem in 20, 30 Jahren entstandenen Netzwerk, ja, basiert auf dem und auch auf den guten Beziehungen da.
Die man hat und die dann einen auch weiter, genau, Tipps geben, empfehlen. Das heißt, du sharest, genau, deine.
Es ist vieles erstmal einfach auch erstmal, ja, auf dem Vorschuss vertrauen, dass, ja, die Leute sagen, okay, wenn du das machst, dann mache ich das mit dir, ja, weil wir erstmal hier noch immer noch bekannter werden müssen, eine kleine Bühne sind, nicht zahlen können wie ein Stadttheater oder so. Also es muss ich muss Interesse ja auch erwecken, ja, bei den tollen Künstlern und, ja, Künstlerinnen. Und das ist erstmal so auf Vertrauensebene. Jetzt mittlerweile hat sich schon ein bisschen rumgesprochen. Die Leute wissen, dass wir Kreative lieben und, mhm, die uns lieben auch. Und jetzt kommen schon mehr wirklich Leute, von denen ich auch mal gehört habe, vielleicht, aber die ich noch gar nicht persönlich kannte. Und man guckt, mir ist es sehr wichtig, dass die Leute sich auch befassen mit dem, mhm, wo wir hinwollen. Und dass es passt zueinander. Wir wollen hier auch einen guten Ton am Haus. Mhm. Der Kreativbereich hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, zu dem, wie man miteinander umgeht. Auch Machtmissbrauchsgeschichten und so weiter, das ist ja alles kein Geheimnis. Und wir wollen hier, wir bemühen uns hier, müssen wir auch leider täglich wirklich alle gemeinsam immer wieder tun, um einen guten Ton. Und deshalb muss irgendwie die Chemie stimmen. Ich muss den Eindruck haben, da kommt jemand dazu, mit dem das gut möglich ist, mit dem eine gute kreative Basis möglich ist. Also ich habe tatsächlich hier am Haus in einer eigenen Produktion zum ersten Mal 100% erlebt, dass alle, die mitgearbeitet haben, alle nur daran interessiert waren, dass das auf der Bühne richtig schön gut wird. Ja. Und, ja, dass die eigenen persönlichen Animositäten schwierig, dass die nachrangig waren.
Das ist natürlich der Vorteil auch, dass ihr ein kleineres Haus seid, weil ich komme ja auch aus der Politik, genau, und aus der Wissenschaft, ja, Kultur. Und ich nenne diese drei Bereiche ja nicht ohne Grund, weil in allen drei Bereichen findet so viel Missbrauch statt, hm, und unsinniges Hin- und Hergeschiebe. Hm. Und auf der anderen Seite gibt es keinen Bereich, den ich so bewundere wie diese drei Bereiche. Ja. Wissenschaft, Politik. Also ich bin ein totaler, ja, Fan auch von der Politik dort und da ganz tolle Menschen. Ja. Aber es ist eben, ja, hat auch gerade, wo es groß wird, seine Schattenseiten dann dort.
Absolut,
aber,
ja,
die,
genau,
kann man natürlich in einem kleineren Bereich leichter in den Griff kriegen wahrscheinlich, weil man natürlich auch direkter verantwortlich dafür ist. Das heißt, ja, also in der politischen Behörde mit 1600 Leuten, da musst du erstmal hinkriegen.
Ja, ich mach, genau. Also ich mache ja auch Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung an Theatern. Ja.
Okay.
Genau, da habe ich mit Konstellationen zu tun. Da sind dann 400, 500 Beschäftigte an so einem Haus. Und wie kommen die jetzt alle immer kommunikativ zueinander? Ja. Also das ist schon eine Riesenherausforderung. Aber eins verbindet, das ist so meine Erfahrung jetzt auch in diesem kleinen Haus, nach 3 Jahren, es ist dieser alte Spruch, der, wie sagt man, der Fisch stinkt vom Kopf.
Absolut, ja. Ja.
Das stimmt.
Ja.
Und leider bin ich hier der Kopf. Ja. Das bedeutet also,
das werden wir uns jetzt genauer anschauen.
Wenn,
dann, ne?
Wenn irgendwas, ehrlicherweise,
ja, aber ich sehe das auch so.
Ehrlicherweise, ja, ist es so. Ich, ja, habe jetzt da 15 Jahre oder fast 20 Jahre, habe ich den Mund weit aufgerissen, mhm, wie es denn sein sollte und überhaupt und man sollte schließlich und so. Und jetzt bin ich an der Position und merke, wo die Herausforderungen sind.
Ja.
Ich finde das auch sehr spannend. Also gerade wenn ich daran interessiert bin, dass es einen besseren Ton gibt, ist es natürlich interessant, das selbst mal zu spüren. Also selbst zu spüren, ah, okay, hier wäre jetzt, mhm, der Moment, wo ich dann leider den Ton nicht treffe.
Ja.
Oder hier ist der Moment, wo ich irgendwie mich so einsam fühle in meiner Führungsposition, dass ich irgendwie Allianzen suche oder irgendwie so. Ich finde das sehr spannend und muss einfach ehrlich zugeben, ja, jeden Tag wieder neu,
ja,
die Herausforderung.
Es ist ein Riesenthema, mhm, und jetzt, wo ich drüber nachdenke, auch nicht so überraschend, aber am Anfang dachte ich, dass hier natürlich vielleicht doch besser geführt wird als da draußen. Also da draußen in der Welt, ich mache ja sehr viel im Bereich HR
dort.
Und genau. Das ist immer erschreckend. Also es gibt 1000 Studien, also auch in meinem Freundeskreis. Also wer sagt denn, dass sein Chef gut ist oder dass er nett ist oder so, ist ja sehr, sehr gering dort. Mhm. Umso größer das Unternehmen, umso schlimmer wird's. Und insofern ist das ja, glaube ich, völlig unterschätzt auch, was das nochmal aus Leuten rausbringen kann und was eigentlich die Funktion auch des Ganzen ist. Ja.
Also, und ich verstehe eben, also ich kann jetzt nachfühlen, wieso sich auch Menschen in solchen Positionen auch verändern.
Das Problem ist ja, dass wir ganz oft aus Supermusikern einen Intendanten machen. Eine Intendantin.
Und das ist ja übrigens ganz, zurück zur Ausbildung, weil wir es vorhin hatten. Da sind eben auch Leute in den lehrenden Positionen, die oft tolle Künstler und Künstlerinnen, Experten sind für ihr Fach, aber überhaupt keine Ahnung haben, wie man Menschen ihr Potenzial entfalten lässt, wie man Schutzräume erstellt, wie man die sind damit oft alleingelassen auch. Ja? Also ich will da gar nicht bashen. Und es gibt so tolle, wie du es auch gesagt hast, in der Politik auch, gibt so tolle, motivierte Leute, die dann aber manchmal auch damit ein bisschen alleine sind.
Ja, verstehe ich total.
So, ich bin ja da eben auch vom Fach und ich muss gucken, wo habe ich gute Kräfte, wo kann ich delegieren, wo muss ich einfach auch mal sagen, okay, der Künstler, die Künstlerin wird super unglücklich sein, dass ich heute seine Show nicht sehe, aber es ist mein einziger freier Abend in weiß ich nicht was und ich muss jetzt irgendwie laufen gehen oder so. Da muss ich schon auch mal ein Stück zurücktreten, aber es ist der Grund vielleicht auch, warum ich das überhaupt hier gemacht habe, weil ich kam da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind.
Wie bist du da überhaupt hingekommen?
Also ich hatte das überhaupt nicht geplant. Für mich war klar, ich habe meine Beratungsstelle, ich bin da irgendwie super aufgestellt, läuft gut. Ich berate Institutionen, ich fühle mich da wohl. Meine Kunst mache ich in Anführungszeichen nebenher, CD-Produktion und solche Sachen. Und der Markt ist halt einfach auch nicht so ganz meins. Mhm. So, ich will da immer unabhängig bleiben. Und dann hat meine Vorgängerin aber, ich kannte sie aus weiteren Kreisen, habe gehört, dass sie einen Nachfolger sucht und habe gesagt, dann mache ich dir Vorschläge, weil ich bin ja sehr vernetzt und habe ich auch gemacht, aber das ging irgendwie alles nicht durch. Dann kam Corona, ich hörte, Mensch, jetzt immer noch seit Jahren, die will in Rente gehen und da irgendwie niemand gefunden. Und irgendwann kam sie aber direkt auf mich zu und hat mich gefragt, was ist eigentlich mit dir? Und ich habe mir lange Zeit genommen, weil ich eigentlich dachte, nee, eben auch neben allem Respekt vor dem, was die hier aufgebaut haben, hatte ich sehr viel Respekt davor, dass wenn etwas 30 Jahre gelaufen ist und dann noch in Berlin, wir sind nicht das einzige Theater hier, das zu übernehmen. Also da hatte ich riesen Respekt vor dieser Aufgabe.
Das verstehe ich sehr gut. Ja, also,
und was mich am Ende dazu gebracht hat, ist, ich habe geguckt, habe ich genug Gestaltungsfreiraum? Also wer sagt mir hier, was zu tun ist? Und als ich gemerkt habe, nee, im Gegenteil, die brauchen einen Leader, eine Leaderin, jemand, die wirklich neue Visionen setzt und das wirklich gestaltet. Und die brauchen alle diese Positionen. Habe ich irgendwie geahnt, das könnte ein Schirm werden, um mir selbst, also jetzt nicht mir für meine persönlichen, sondern mit meinen ganzen unterschiedlichen Tätigkeiten, eine Heimat zu geben, also einen Ort dafür zu geben, dass das einfach unheimlich gut matcht. Und das hat sich jetzt bewahrheitet.
Also ich finde das sehr angenehm, dass mal die Leute, die beraten und Coaching machen und alles, das auch in der Praxis dann nochmal machen. Und du hast ja erst selber gelernt, dann hast du beraten sozusagen und jetzt den gesamten Circle durchgemacht.
Ja, aber es passt auch irgendwie zu einem Lebensweg.
Genau, das Künstlerherz schlägt in dir.
Eben alle Herzen.
Alle Herzen.
Und das ist eben so, dass ich die berufspolitische Arbeit hier reinhole. Ja. Also wir haben pro Quote Bühne hier, pro Quote Film, den BFFS, wir haben Podiumsdiskussionen zur Berlinale, zu den Lebens- und Arbeitsumständen am Set, zu psychologischen Themen. Wir haben sehr viel, wir haben jetzt die junge Bühne im Palais, wo eine Theatertruppe mit Jugendlichen hier uns angeschlossen ist und zu uns. Also es ist sehr viel berufspolitische Arbeit. Mhm. Es ist sehr viel gesellschaftspolitische Arbeit, dass wir eben, Ukraine, Russland, ich will es nicht. Wir sind kein politisches Theater.
Mhm. Aber alles Theater ist politisch.
Die Themen dieser Zeit spiegeln sich bei uns wieder, sei es der Nahostkonflikt, sei es der Generationenkonflikt, sei es all diese Sachen. Und ich kann eben selbst für die Bühne schreiben, selbst Regie führen, selbst auf der Bühne stehen, spielen, singen. was ich eben schon all die Jahre mache. Und das hat einfach jetzt hier nur eine Heimat gefunden. Und ich kann aber eben auch Menschen führen, ein Team aufbauen, bilden. Ich kann auch mein Team selbst zu Wachstum anregen, gucken, was steckt in denen und so. Also insofern hat es, ich war erstaunt, ich hatte eben wahnsinnig viel Respekt und ich habe tatsächlich schon nach ein paar Wochen gedacht, so, habe ich schon mal was anderes gemacht? Mhm. Also ich fühlte mich sehr so am richtigen Platz. Bei allen Problemen, Stress, Druck, Ärger, Angst, schlaflose Nächte, ist alles dabei. Aber irgendwie war es richtig.
Schön, so. Ja. Wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, du meinst ja, du willst es vielleicht auch nicht dein Leben lang machen, aber dein Leben ist ja noch lang. Ich habe schon so einige erlebt. In 30 Jahren sehen wir uns ja wieder. Wer weiß, wer
das
weiß.
Das wäre sehr lustig.
Absolut. Genau. Aber das Thema, nochmal zwei Themen, die ich gerne mit dir angehen würde. Was entwickelt sich da gerade? Was sind da die Trends? Was ist Berlin spezifisch vielleicht, was das Thema Bühne angeht? Was sind so Sachen, die neu sind? Worauf sollte man mal hinschauen? Was ist interessant?
Also wir sind tatsächlich einzigartig, weiß jeder. Das Theater würde das von sich sagen. Ich meine das in einem bestimmten Sinn. Hm? Berlin typisch ist ja eigentlich eher so ein bisschen,
die Oper, ich sag mal, gehört.
Cool und abgeranzt oder groß und
groß,
glänzend.
Genau, groß,
so, ja. Wir sind aber klein und glänzend. Ja. Und wir sind, es entwickelt sich mehr und mehr der Saloncharakter raus. Mhm. Also wir nennen uns ja musikalisches Salontheater im Herzen Berlins. Ich meine, der Standort, den wir haben, ist einfach
mega. Besser geht's
Wahnsinn.
Ja nicht.
Die
Wahnsinn.
Geschichte um uns herum ist lebendig. Ja. Und ich bin ja Berlinerin und auch das Haus hatte schon immer so eine Tradition, Berliner Themen aufzugreifen und das führe ich fort. Das heißt, wir, also wer zu uns kommt, kann super viel über Berlin erfahren, aber nicht jetzt im Sinne von Unterrichtsstunde, wie ist es denn entstanden und wer hat hier mal irgendwie dies und das gemacht, sondern wir entdecken tatsächlich Geschichten, Themen. Also wenn wir entdecken zum Beispiel in einem Stück die Schicksale hinter Berliner Stolpersteinen, eine Berliner Zaubererfamilie. Ich musste dafür zaubern lernen.
Nice.
Ja, da bin ich keine Expertin drin, aber das, was ich da machen muss, kriege ich eigentlich einigermaßen hin.
Ich habe letztens einen ganz tollen Podcast da gehört, schon länger her, von Philipp Westermeier bei OMR da. Und hat er so Brüder-Couple.
Ja,
du kennst
sie
wahrscheinlich, ne?
Ja.
Also riesig, was für ein Wahnsinn.
Die haben einen Trick gemacht neulich in einer Show.
Warst du da?
Den ich in ganz klein nachmache.
Ja.
Also in ganz klein natürlich. Ja. Die machen das überdimensional. Ich hab's, und zwar Schnee auf der Bühne.
Oh.
So. Aber also sowas zum Beispiel. Oder dass wir eine Paulinke Berliner Operette hier wieder auf die Bühne bringen, die seit, ich glaube, 120 Jahren oder was zum ersten Mal wieder aufgeführt wird, oder? Ja. Und wir, aber unsere Prinzess Rosine wird gespielt von Maik van Severen. Es ist super albern, frivol, lustig, aber es ist total Berlin. Oder wir haben jetzt das blaue Halstuch hier.
Würdest du sagen, dass wenn ihr die Themen auf die Bühne bringt, ist es so, dass ihr eine Community damit auch schon seht und ansprecht, die hier hinkommt? Oder sind es ganz viele auch, die hinkommen, um was zu erfahren, was sie nicht kennen?
Ich würde sagen, es entsteht aus dem Ersteren. Das finde ich, hast du sehr schön ausgedrückt, dass wir irgendwie eine Community sehen.
Sub-Communities, die sehr klein sind und die dann Leute mit
eine Plattform bieten, genau. Und so kriegen wir halt auch tolle Leute. Stefanie Dietrich, die hier singt in der Rosine, die sonst in der komischen Oper, Dresdner Staatsoperette. Aber das ist halt ihr Herzensprojekt.
Ja.
So, ja, und hier ist Platz für Herzensprojekte. Und wir entdecken eben Talente, Themen, Geschichten rund auch sehr viel um die Geschichte Berlins. Mhm. Also eben das blaue Halstuch zum Beispiel, rund um den Mauerbau, eine Geschichte darüber, wie Jugendliche im Osten erstmal groß geworden sind, so, aber eher in den 50er Jahren, also gehen da ein Stück zurück und arbeiten solche Geschichten auf. Aber was ich eben so wichtig finde, ist, wir kommen auch ins Gespräch drüber. Also es gibt dann Publikumsgespräche, Stückeinführungen. Wir haben ja auch Literaturcafé, wo danach auch Fragen gestellt werden können. Also das merke ich. Wir haben Kooperationen mit den Unis, jetzt gerade mit der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, wo wir so Veranstaltungen machen, auch Sonderveranstaltungen eben, wo wir viel mit dem Publikum auch ins Gespräch kommen. Und auch vielleicht danach noch im Foyer oder so. Und das merke ich, das sagt gerade neulich jemand, hat gesagt, das ist ja richtig wie damals so ein Salon.
Schön.
Und es ist ein bisschen mehr noch Theater als Salon, aber es ist vor allem Musik, Literatur, die Verbindung von beiden, Musiktheater und eben darüber sehr auf einer sehr persönliche Art und Weise, also dass man sehr eben in Kontakt kommt. Also wir kennen dann auch die Leute hier schon, die häufiger kommen, ne? Und ja. Was so mein Traum ist, so was ich früher mit dem deutschen Theater immer erlebt habe, dass ich gesagt habe, egal wann ich hingehe, ich muss nicht meinen Spielplan gucken, ich kaufe einfach irgendeine Karte, gehe rein und sehe irgendwas Tolles. Ja. So. Und das würde ich mir hier auch wünschen, dass man weiß, okay, kleine Bühne, Musik, Literatur, aber eigentlich, das haben wir jetzt schon manchmal, dass die Leute gesagt haben, hier konnte ich gar nichts mit anfangen. Und gesagt, egal, da gehen wir jetzt mal rein. Ja. Toll, hab was entdeckt. Ne? Ja.
So. Nee, ich glaube, so wie ich das raushöre, ist es wahrscheinlich schon so. Aber es ist eben doch nochmal ein Unterschied, noch ob ich ins deutsche Theater gehe und dann wirklich die großen Dinger sehe, wo ich dann ja schon glücklich bin, weil ich dann mit meinem Wissensbürgertum wieder ein bisschen anschlussfähig geworden bin. Oder bei dir dann bin und dann teilweise eben in einem kleinen Segment, da muss ich aber erstmal jemanden vertreffen in Berlin. Ja. Also ist ja auch eine ganz andere Ansatzweise. Ja. Also das heißt, hier ist ja wirklich mehr eine Wundertüte. Wenn ich das richtig sehe, man kommt hin und hat wahrscheinlich ganz oft das Gefühl, wow, das gibt's wirklich auch alles hier.
Das ist auch, was ich versuche jetzt immer besser nach außen zu kommunizieren. Wie kann das sein, dass wir eben so eine total alberne, frivole Berliner Operette haben und am nächsten Tag ein hochpolitisches Stück und dann haben wir wieder die Stolpersteine, wo die Leute rausgehen und sicher auch mal geweint haben. Und für mich ist das eben, da komme ich her, also wie du es heute so schön im Gespräch nochmal so raus, dass für mich diese unterschiedlichen Farben, das macht Berlin aus. Das macht auch mich hier so als Kopf aus und das ist das, was ich persönlich eben spannend finde. Ja. Ich möchte es möglichst farbig, möglichst unterschiedlich und gerade eben auch in Zeiten, wie wir sie gerade erleben, wo viele Menschen viel Angst auch haben, sich sehr überfordert fühlen, auch mal einen Abend zu haben, der so gar keinen Sinn hat. Ja. Also einfach mal da zu liegen und einfach nur zu lachen und man weiß nicht mal genau, worüber?
Also mein Herz hast du damit auf jeden Fall schon mal gewonnen. Also ich liebe es, jedes Mal was ganz anderes zu erleben. Also da reinzugehen und bin dann sehr begeisterungsfähig da. Aber vielleicht machen wir noch mal so ein bisschen zum Schluss ein paar Empfehlungen von dir, wollen wir mal haben hier. Was wäre denn für jemanden, der ein wirklich trauriges Stück mal erleben will, wo man schon so ein bisschen leidet? Also was wird dir da so einfallen? Wann hast du das letzte Mal geschluchzt? Also kann was groß sein, was kann kleines sein, kann hier sein.
Also das wäre höchstwahrscheinlich ein Stück Illusion, Stolpersteine, das ist der Titel, wo wir eben die Geschichte der Berliner Zaubererfamilie Krohner erzählen, die eben hier in der Friedrichstraße wirklich einen Zauberladen hatten. Und die Nachfahren der Kroners, die sitzt fast in jeder Vorstellung drin. Die haben wir hier, die konnten wir überzeugen, so das. Also das ist sicher ein sehr anrührendes Stück. Mein Abend, Diva Berlin.
Diva Berlin ist dein Abend.
Diva Berlin ist mein Abend. Und
das lässt ja hier schon mal neue Aspekte aufkommen.
Aber rate, wer die Diva ist an dem Abend.
Du nicht doch.
Ich nicht.
Nein!
Nein, die Diva ist Berlin.
Okay.
Und da gibt es, sagen wir mal, Anteil. Ich glaube, dass das ein bisschen überraschend ist, weil wenn man mich so auf den Pressebildern sieht, dann so mit Zylinder, so ein bisschen Marlene.
Könnte man das auch denken.
Dann denkt man, ich singe vielleicht so Berliner Lieder. Nee, da geht es schon auch mal zur Sache. Da geht es schon auch mal ein bisschen die andere Seite von Berlin. So. Und da, aber es ist, glaube ich, es ist
ein Teil. Die andere Seite gibt mal ein Gefühl.
Menschen, die abstürzen.
Ja.
Abstürze. Also Menschen, deren Schicksal nicht so ganz leicht verlaufen ist, deren Leben nicht so ganz einfach ist. Und es ist, also die Stücke, die ich mache, sind in der Regel tragikomisch. Also man muss unbedingt ganz viel lachen können. Und dann gerne auch mal, weil dann vielleicht ein Lied kommt, was emotionaler ist oder so, dann gerne auch mal
weinen.
Also da kann man beides. Lachen und weinen.
Ja. So. Wenn du so überlegst, welches klassische große Stück, würdest du sagen, ist dein Gebet sozusagen? Also in der Politik ist es immer der Faust, der am meisten zitiert wird in jedem Bundestagsreden, ohne dass es noch jemand versteht. Ja. Aber er ist es, ja.
Ganz schwierig. Ich würde wahrscheinlich immer ins Musiktheater gehen, weil ich einfach so sehr von der Musik komme. vom Herzen her wäre ich da wahrscheinlich bei sowas wie Hair auf der einen Seite oder, weiß ich nicht, La Traviata, ja. Irgendwie in der Oper oder sowas.
Aber ich höre, du gehst raus aus Deutschland in dem Moment dann. Ja, und da sind die großen Vorbilder also, dann...
Tatsächlich, meine Erweckungserlebnisse hatte ich in der Berliner Schaubühne von Peter Stein, so mit Klassenfeind. Oder auch seinen Russen-Inszenierungen, Drei Schwestern oder sowas. Aber ich persönlich, ich als Künstlerin, ich trete da tatsächlich ein bisschen davon zurück. Mhm. Also ich trete von, ich bin gut oder das ist auf der einen Seite so meine Expertise, aber auch das, wo ich immer wieder hinstrebe und hingehe und wo ich mich auskenne, ist immer das Eigenkreative. Das ist auch übrigens was Typisches hier bei uns, ist fast alles Uraufführungen, die wir hier machen. Und ich schaue staunend auf Menschen, die sagen, Faust, so, das will ich jetzt noch mal neu interpretieren. Mhm. Da habe ich jetzt irgendwie heute 2025, das ist mein Faust heute oder so. Ja. Weil das wäre etwas, was ich tatsächlich nicht machen würde. Mhm. Da habe ich das Gefühl, das ist so gar nicht meine Expertise. Da kenne ich mich dann zu wenig aus. Ich schreibe es dann lieber selbst. Ob da können jetzt Leute sagen, schlecht, weil Shakespeare bist du nicht oder so. Aber das ist einfach, wo es mich immer hingetrieben hat, aber schon mit 8.
Ja. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, wie du merkst. Ich erinnere mich gerade an meine Schulzeit noch, also schon auch lange her, und wie wir dann Othello uns angeschaut haben und Faust. Ja. Und teilweise wussten wir gar nicht, obwohl wir das Buch gelesen haben, was sie denn da vorne gespielt haben. Genau. Und dann dachte ich auch, okay, alles nice. Aber dann kann er jetzt auch direkt ein neues Stück schreiben können. Man muss ja nicht alles dann rüberholen. Aber das ist aber, wie gesagt, eine persönliche Sache da.
Genau, ich finde unbedingt jeder, jede, wir. Und so werden einfach Dinge auch überliefert, dass sie immer wieder neu interpretiert werden. Aber es ist weder meine Expertise noch mein Hauptinteresse tatsächlich. Mich interessiert es auch, die Talente von heute zu finden. Also
wer ist denn hier so ein großes Nachwuchstalent gerade? Hast du immer so einen Menschen, auf den wir mal schauen sollten oder zumindest mal uns angucken sollten? Oder?
Also bei uns im Theater ist es zum Beispiel Ira Theofanidis.
Okay.
Die habe ich jetzt schon in die dritte Produktion hier reingeholt. Ich bin ganz großer Fan auch von Sophia Euskirchen. Die spielt aktuell hier nicht bei uns, hat aber in einem der ersten Abende einen Soloabend bei uns gespielt. Ganz tolle Frau. Wer bei uns auch am Anfang noch hier auf der Bühne stand und jetzt ganz viel Tournee macht und ist ein großer Fan, ich bin es, Lennart Schilgen, der Musikkabarettist, Song, Poet oder so, ganz, ganz toll, stand auch schon hier auf der Bühne. Percival Duke, manche kennen ihn aus The Voice of Germany, war hier zum Gastspiel.
Stephanie, jetzt haben wir auch die Jüngeren abgeholt.
Stephanie Dietrich, ich bin ein ganz großer Fan von ihr. Ich habe sie hier auf der Bühne tatsächlich, ich hatte sie in der Dresdner Staatsoper gesehen.
Also sie hat nichts mit Marlene Dietrich zu tun?
Nein, ich habe was mit Marlene Dietrich zu tun, denn ich spiele ja einen Soloabend hier über Marlene Dietrich, die ja Berlinerin war.
Ja.
Und übrigens, netter Funfact, wir hatten ihren Stage-Manager hier.
Nein!
Wir hatten den Stage-Manager, der damals ein ganz junger Mann war, in Australien, und ihre Australien-Tournee begleitet hat. Und
Marlene Dietrich war in Australien?
Ja, mit ihrer Tournee. Die Welttourneen gemacht. Und den Abend spiele ich sehr gerne, weil wir eben auch sehr in den Mittelpunkt stellen, wie sie sich gegen das Nazi-Regime gestellt hat. Auch. Und viele Seiten von ihr zeigen, die viele nicht wissen.
Ja. So. Hast du einen Instagram-Channel, wo du den richtig als Person befeuerst? Mhm. Ja? Wie wichtig ist das als Künstler und Künstler, sich auch eine digitale Identität zu machen? Lernt man sowas mit heutzutage? Ist das die Hälfte des Lebens so? Wie also es zumindest unsere Zeit ist, die wir verbringen davor?
Ja? Du sprichst einen Schmerzpunkt von ungefähr 95% aller Kreativer an, auch die in die Beratung kommen. Alina, muss ich das? Muss ich darauf? Ja. Muss ich das machen?
Die Antwort ist eigentlich leicht, ne?
Ja, also ich variiere ja immer noch ein bisschen und sage, nein, du musst gar nicht, wenn jemand daran verzweifelt. Denn bevor jemand verzweifelt, soll er es erstmal sich davon befreien.
Ja.
Ich bin auf den Plattformen zu finden. Also ich bin nicht auf TikTok und Twitter, aber ich bin auf Instagram, LinkedIn,
Facebook. Musst du mal deine Kinder ein bisschen mehr hier. Das ist ein Familienbetrieb hier, ja.
Also, kriege ich auch schon Unterstützung. Privat interessiert es mich nicht so sehr, aber ich muss es auch fürs Theater vor allem, müssen wir es verfolgen. Und deshalb lerne ich ganz viel.
Denkst du schon mit? Also denkst du, wenn du hier aufhörst, schon mit das Instagram-Bild und so?
Noch nicht. Ich hoffe auch, dass das nie passiert. Also ich hoffe, dass es noch so ist. Ja, ich sage es deshalb. Ich hatte gerade gestern ein Gespräch mit einem Schauspieler in einer Beratung, wo wir ihm gesagt haben, bei den Besetzungen ist es heute so, dass Leute auf die Followerzahlen gucken.
Ne? Absolut.
Und da ist es so, klar, wir brauchen hier, ich möchte hier 100 Leute jeden Abend drin haben, aber ich brauche halt nicht 3000 Leute hier jeden Abend drin. Ja. Die muss ich nicht anstreben. Insofern muss ich mich damit vielleicht nicht so sehr auseinandersetzen. Also dann mag ich es, dass wir das kleine Format haben, die Nische, die Community finden können. Mhm. Die 100 jeden Abend haben wir noch nicht, da will ich noch hin.
Ja.
Aber eben die Kunst führt und die Vision führt und der Inhalt führt. Und dann die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit muss ich damit rumschlagen, wie man das gut in Social Media übersetzt. Und da holen wir uns auch gerade junge Expertise rein und so. Und, aber mein jüngerer Sohn, der hat das irgendwie gut ausgedrückt. Er hat gesagt, das ist eine Sprache. Mhm. Und diese Sprache, die kann man vielleicht verstehen, aber wenn man Instagram pflegen will, dann muss man sie auch sprechen können. Und wir wissen ja alle aus Sprachen, aktiver, passiver Wortschatz. Also ich glaube, dass sich die Sprache teils, also sagen vielleicht zu 60-70% schon verstehe. Also ich verstehe, dass es Trends gibt und welche es gibt und dann lerne ich das und so. Aber es selbst zu sprechen, wie ich es herstelle.
Und man kann es sich auch nicht selber ausdenken, wie man sich sonst vieles ausdenken kann, weil es eben solche widersprüchlichen, irrsinnigen Regeln da gibt, die man sich gar nicht ausdenken kann. Also ich könnte sie mir nicht vorstellen, wenn ich sie nicht sehe.
Wir erkennen es eben auch.
Wir erkennen sie
nicht,
genau. Das Pattern fehlt mir dann auch. Ja. Das Pattern in der Realität, also in der Offline-Welt, ist halt ganz anders als in der digitalen Welt. Sag mal, zum Abschluss, wenn wir hier so sitzen, das perfekte Wochenende. Man hat drei Möglichkeiten, drei Bühnen, auf die man gehen sollte. Wir nehmen jetzt mal eine englischsprachige, eine großes Haus und einmal ihr. So zwei Personen, wo würden die hingehen?
Für jemand Internationales würde ich sagen, geh doch in ein Konzert. Also ich weiß, es gibt ja natürlich Übertitelungsanlagen so in den Opernhäusern und so, wo man auch in seiner Sprache das dann hören kann. Aber würde ich eben gucken, gehe ich ins Quasimodo, gehe ich in A-Train, gehe ich
Quasimodo in die Flat, ist schon gesetzt, genau. Kenne ich nämlich, sehr schön.
Also, also das ein sind
Klassiker,
dann eher so
ein richtig
Jazz,
schöner Klassiker.
Wahrscheinlich eher so Jazz, aber da geht halt auch echt.
Da geht richtig was ab.
Irgendwie schon in Berlin ganz gute Sachen.
Ja, schön, okay. Also Quasimodo kann
Weil du sagtest ja 38, weil mein Sohn würde dir ganz andere Sachen empfehlen auch. Und ich würde immer das Deutsche Theater empfehlen, wenn man noch Karten kriegt.
Okay. Man muss einfach teilweise nur vorbeigehen. Also ich habe hier gerade jemanden zu Besuch aus meiner Heimatstadt Goch. Und die sind einfach hingegangen und dann an der Abendkasse gab es noch.
Super.
Und die sind übrigens genau so dahin gegangen. Die haben gesagt, das ist doch scheißegal, wir gehen da jetzt hin.
Genau.
Und sie hatten einen super Abend dort. Ja. Also haben wirklich sind einfach losgegangen.
Ich finde auch sehr Berlin-spezifisch die Neuköllner Oper.
Okay.
Das sogenannte vierte Opernhaus hier. Weil in Neukölln, da habe ich tatsächlich auch meine Bühnenanfänge mitgehabt. Das ist so toll, was die teils da aufführen. Und das ist so ein hübsches, kleines Opernhaus.
Wo ist die Neuköllner Oper
dann? Die Neuköllner Oper ist, in Neukölln ist es, glaube ich, es ist Karl-Marx-Straße,
Die sind wirklich eine Oper oder die nennen sich eine Oper?
Da ist vor allem klassischer Gesang, auch viel Musical jetzt, also einfach Musiktheater, aber mit Band, kleinem Orchester. Also ich habe da die Blume von Hawaii gespielt, zum Beispiel, was eine Operette ist und habe damals da die Doppelrolle der Prinzessin gesungen. Und also das ist anspruchsvolle Musik, häufig auch mit jungen Talenten.
Also für mich hört sich das schon mal sehr gut an, die Neuköllner Oper. Hast du noch einen?
Weil es eben auch was vielleicht untypisch ist, was man nicht überall hat, wenn man vielleicht von außerhalb kommt oder wo man vielleicht auch sogar in Berlin ist und aber noch nie da war.
Ja.
Und da würde ich jetzt uns auch mit reinzählen, dass ich sage, es ist ja immer noch so, dass wir eben, wir müssen gefunden werden, weil wir hier im Palais sind. Und da würde ich aber wirklich sagen, weil der Plan so bunt ist, den wir haben, reingucken, was interessiert mich? Wir versuchen es wirklich gut im Spielplan gut zu beschreiben, was wir da machen. Wie gesagt, Musik ist in 98% der Fälle immer dabei. Und dann gucken, was ist was für mich? Möchte ich irgendwie, soll es intellektueller sein, literarischer, soll es zum Ablachen sein, soll es einfach ein unterhaltsamer Theaterabend sein, so.
Alina, ganz lieben Dank für das Gespräch. Hat mich super gefreut. Ich habe ganz viel gelernt über die Kulturszene und vor allem über die Menschen, die es dahin treibt und warum es sie dahin treibt. Und fand das so, so inspirierend. Ja, mal eine Universal-Künstlerin und Kulturschaffende dabei zu haben. Vielen Dank dir.
Ja, vielen, vielen Dank an dich. Es hat großen Spaß gemacht, mal wirklich richtig ins Gespräch kommen zu können.
Das war Fanboy for Life, Berlinathon, der Podcast von Rudolf Hetzel. Hier spricht übrigens Carmen vom Berlinathon, dem neuen Running Meets Culture Non-Profit in Berlin von Tipp Berlin und Quadriga. Ab dem 27.04. gibt es nun jeden letzten Sonntag im Monat einen Kulturlauf zu verschiedenen kulturellen Themenschwerpunkten. Mit großem Abschlussfestival am 14.09. Aber schaut selbst rein auf www.berlinathon.de. Und jetzt bis zum nächsten Mal bei Fanboy for Life, Berlinathon. Presented by Studio 36. Schnitt Ella de Vries. Mehr gibt's auf www.berlinathon.de. Und jetzt bis zum nächsten Mal.